sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 144. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und heute haben wir USL-Team. Immerhin. Es gibt nicht so wahnsinnig viele News, aber das ist ja ehrlich gesagt durchaus auch mal eine gute Nachricht, weil hin und wieder sind News ja auch mal nicht so schön. Aber wer umso schöner und umso toller ist, ist der liebe Wolf, der wieder mit dabei ist.
Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters und ich wage mal zu behaupten, 99 von 100 würden dir widersprechen, was meine Schönheit angeht. Aber Stichwort schön, es ist für mich sehr schön, dass du wieder im Lande bist, denn du bist ja jetzt zurück von deinem USA-Urlaub. Und du können wir uns jetzt auf derselben Zeitzone über dieselben Teams unterhalten. Und das ohne, dass wir auf irgendein ein Hotel oder auf einer Autobahn ausweichen müssen, zwecks Aufnahme.
Wieder zurück in Good Old Germany. Ich hatte sogar die Möglichkeit eigentlich noch, mir eine Partie von Westchester anzusehen. Allerdings befand ich mich zu dem Zeitpunkt in New Jersey, aber im, nennen wir es mal, südlicheren Teil. Also ich war südlich von New York und hätte einmal durch New York fahren müssen oder um New York herumfahren müssen, was immer verkehrsbedingt nicht cool ist und keinen Spaß macht. Hab's also gelassen. Aber irgendwann werde ich mir auch mal Westchester ansehen. Nur an dem Tag dann nicht mehr. Das war es nicht wert gewesen. Wäre auch nicht die allerschönste Partie gewesen, glaube ich. Aber wir haben dafür heute ein paar interessante Partien, sagen wir es mal so. Wir gehen aber erstmal in die News rein. Ein Team hatte vor einigen Tagen keine gute Partie. Dann, sie wurden mit 6:0 nach Hause geschickt. Und daraufhin gab es eine Entscheidung. Um wen geht's denn?
Wir reden um unsere guten alten Freunde Las Vegas Lights aus der USA Championship. Die sind ja jetzt bestimmt locker anderthalb, vielleicht sogar eher 2+ Monate ohne Cheftrainer. Und die haben jetzt am Montag, also knapp 2 Tage nach dem 6:0, bekannt gegeben, dass sie endlich einen neuen Cheftrainer gefunden haben. Und das ist Devin Rensing. Wem das nicht sagt, ihr müsst euch nicht schämen. Ich musste auch erstmal ein bisschen in die Tiefe recherchieren. Denn der gute Mann hatte bisher keinen Cheftrainerposten, zumindest nicht im Profibereich, und war jetzt seit Anfang der 2020er Jahre ausschließlich Co-Trainer unter Ben Pearman. Also zuerst mit ihm bei Memphis 901 und dann in den letzten Jahren bei Charleston Battery. Und so wird das jetzt sein erster Profi-Trainer-Job als Cheftrainer. Und ja, er übernimmt mit sofortiger Wirkung die Las Vegas Lights. Und seien wir ehrlich, viel mehr kann er auch nicht kaputt machen. Denn das Team steht mit 18 Spielen und 18 Punkten auf dem letzten Platz der Western Conference. Hat zwar nur ein paar Punkte Rückstand zu den Playoffs, aber eine Tordifferenz von sage und schreibe minus 21 Toren. Also viel schlimmer kann es da eigentlich gar nicht laufen.
Ja, in der Tat. Wir haben mal als News ein Gegenteil. Es gibt ein Team, was in diesem Jahr, was eine ganz gute Saison hinter sich gebracht hatte. Sie standen jetzt nämlich vor kurzem im Finale. Vor allem im Finale der USL League 2. Und sie haben eine solide Saison mit 11 Siegen, 3 Unentschieden und keiner Niederlage. Und auch im Finale zogen sie sich keine Niederlage zu. Ich spreche von Vermont, die sich jetzt den League 2-Titel zum ersten Mal in ihrer Geschichte erarbeiten konnten. Und vielleicht doch ein paar interessante Facts dazu. Der Spieler, der das quasi entscheidende Tor zum 2:1 in der 91. oder 94., ich weiß nicht mehr genau, gemacht hat, ist Max Kissel. Max Kissel ist aus Wiesbaden, das ist ein Deutscher. Der hat auch am College gespielt, im letzten Jahr, auch in Vermont, und hatte dort ebenfalls im Finalspiel in der 91. oder 94. eins vorbei. Also auch wirklich in der, kurz vor Feierabend, hatte auch er damals das entscheidende Tor gemacht. Also ich glaube, für ihn ist bereits eine Statue in Vermont gebaut worden. der ist ja jetzt eine Legende. Das kriegt man nicht mehr raus. 2 Titel gebracht innerhalb von 2 Jahren. Muss man erstmal schaffen. Und die Fans gehen ganz schön steil auf dieses Team. Klar, wenn ein Team erfolgreich ist, kommen natürlich auch gerne mal Fans. Aber in diesem Fall, vor dem Finalspiel, waren die Karten innerhalb von 30 Sekunden ausverkauft. 5000 Fans waren da, haben die Choreo vorbereitet und hatten richtig Bock auf dieses Spiel. Und wie wir nun wissen, sind sie belohnt worden. Also, Glückwunsch nach Vermont. Und wir schauen doch mal, wie sie sich nächste Saison denn schlagen. Das klingt ja nach einer interessanten Erfolgsgeschichte, die sich ja vielleicht auch fortsetzen kann.
Ja, Vermont Green ist schon seit einigen Jahren doch ein sehr, sehr liebes Kind in der Community. Viele mögen den Club, weil er auch sehr umweltbewusst lebt und versucht, mit der Net-Zero-Philosophie zu gehen. Die sind sehr beliebt vor allem, machen guten Fußball, haben auch immer sehr gute Tifos und Plakate. Und so war es jetzt nicht ganz verwunderlich. Und bekannt sind sie natürlich auch aus dem Open-Cup-Spiel, als sie daheim Lexington rauswarfen, in dieser wunderschönen, ich glaube, 7-Tore-Partie, die wir damals besprochen hatten. Und ich freue mich sehr für Vermont, als quasi ihren New Englander mit meinen Hearts of Pine in Maine, ist es immer schön, quasi andere Teams aus der Region siegen zu sehen. Und Stichwort Siegen, in der NPSL, die ja ebenfalls auf der 4. Liga-Schiene fährt, wie die League 2, gibt es auch einen neuen Meister und auch ein Team, das wir oft schon besprochen haben. Denn El Farolito, unser wunderschöner Taco-Laden, hat das Finale leider verloren mit 2-3. Und Hickory FC aus North Carolina hat da den Titel geholt. Das heißt, im Open Cup lief es ziemlich gut für El Farolito. Man hat sogar in die Playoffs geschafft von der NPSL. Aber für den Titel hat es noch ein paar Tacos nicht gereicht.
Das ist aber auch eine nette Beschreibung. Gut, nach einer erfolgreichen Meldung, sagen wir es mal so, und einer kuriosen Meldung, gehen wir mal in die Championship. Und wir gucken uns mal eine Partie an zwischen 2 Teams, über die wir in dieser Saison irgendwie beide noch nicht so richtig oft gut sprechen konnten. Das eine Team sind die Tampa Bay Rowdies. Für die läuft es ja, also schlecht ist schon gar kein Ausdruck mehr. Katastrophal wäre es treffender, weil Teams, die schlechter sind als Hartford, sind katastrophal. Und naja, Tampa Bay ist auf dem letzten Platz, jetzt schon seit einigen Wochen der Eastern Conference. Von daher, da ist einiges zu tun. Sie mussten auswärts ran gegen Indy 11. Und auch da, nennen wir es mal, durchwachsen. Gehen wir mal die Partie. Wie fandst du die Partie im Allgemeinen?
Jetzt nicht sonderlich großartig, muss ich zugeben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich beide Trikots jetzt nicht sonderlich spannend finde. Also Tampa ist ja seit Ewigkeiten für ihren typischen grün-gelben Streifenmuster bekannt. Sieht ganz okay aus, haut mich aber auch nicht weg. Und Indy hat sich jetzt gedacht, sie wollen kreativ sein, ohne wirklich kreativ zu sein. Und das Trikot tut mir von den Augen weh. Das heißt, ich war mehr durch die Trikots abgelenkt oder durch das relativ leere Stadion als durch die Ergebnisse. Aber unterm Strich, es gab Überraschungssieger und das zählt, finde ich, am Ende doch ein bisschen mehr als schöne oder hässliche Trikots.
Schauen wir aber mal, wie genau die Partie dann lief. Wir sind in der 12. Minute. Da ist das erste Ereignis, was zu einem Tor dann tatsächlich auch führt. Wir sind allerdings zu dem Zeitpunkt quasi noch im Strafraum von den Tampa Bay Rowdies. Und die haben den Ball eigentlich noch im eigenen Strafraum und bauen sich von hinten gerade auf. Da kommt ein langer Ball nach vorne. Und danach mehrere Kurzpässe, aber nicht so wahnsinnig viele, nur eine Handvoll. Und der Ball landet letztendlich bei Nick Moon. Und er sieht, wie sein Mitspieler erfolgreich läuft, kann den Ball in die Spitze passen und dann kommt es zum Tor. Alles innerhalb von, ich würde mal schätzen, 30, 40 Sekunden aus dem eigenen Strafraum heraus, lass es eine Minute gewesen sein, bis zum generischen Tor. Das war gut koordiniert und gut gesehen.
Nehme ich mit und ich muss sagen, dass mir Pacius immer wieder ganz gut gefällt. Der ist ja ein Leihspieler aus der MLS und wirkt, wenn ich ihn bei Tampa sehe, immer doch wie ein recht guter Spieler, was so das Niveau der Championship und für Tampa angeht. Und dann ein schönes Tor, aber auch eine echt gute Vorarbeit. Ansonsten gab es in der ersten Halbzeit doch eine sehr gute Parade von Hunter Sult im Indie-Tor, der einen Weitschuss aus der rechten oberen Ecke kratzen konnte. Und ein Tor, das ich mir gerne widmen würde, wenn du dir das nicht nehmen möchtest.
Mach ich.
In der 44. Minute, also schon kurz vor der Pause, gibt es einen Eckball für Indie 11. Und während viele Teams damit Probleme haben, Eckbälle sinnvoll zu verarbeiten, Hearts of Pain, war es für Indie ganz einfach. Denn die Ecke kommt in den Strafraum, Afemu hüpft hoch und kann den Ball ganz bequem reinhauen. Und damit steht es 1-1, wieder ausgeglichen, und Indie mit der ersten richtig guten Chance, die sie auch genutzt haben. Und damit Pausentee, unentschieden, alles wieder offen. Und wir fürchteten um eine doch relativ zähe oder langweilige zweite Halbzeit.
Hörst du mich?
Jetzt wieder ja, wieso?
Ah, okay, gut, ich habe nichts gehört. Die zweite Halbzeit war aber gar nicht so langweilig, denn auch da gab es noch Tore. In dem Fall ein weiteres Tor für die Rowdies. Und der Ball, also die Situation wird auch wieder relativ einfach gemacht für die Rowdies. Alvarez kann mich mit Alvarez kann mit dem Ball sehr lange, oder was heißt sehr lange, aber doch recht lange alleine laufen, wird da gar nicht groß gestört und kann sich durch den Verteidiger dribbeln, ein bisschen Technik zeigen, macht er ganz gut und hat dann Platz und den nutzt er und macht das Tor.
Tempe hatte dann hier und da noch ein paar gute Chancen. Von Indy kam jetzt bis auf einen doch recht kuriosen Fehlschuss von Romario Williams aus kurzer Distanz nicht mehr viel. Und in der 90+8 Minute, also schon sehr weit in der Nachspielzeit, machte dann Tempe den Deckel drauf mit der wirklich klassischen Situation. Überzahl, zwei Leute laufen auf den Keeper zu, der Keeper kommt raus, versucht den ballführenden Spieler zu blocken, der passt auf den freien Mann. Und so konnte dann Arteaga aus kurzer Distanz ins leere Tor einschieben. Heißt 3-1 und zugleich damit auch der Endstand. Und damit gewinnt Tempe, zumindest den Kommentatoren nach, das dritte Auswärtsspiel in Folge.
Der mein Lauf. Dann gehen wir mal zu einem anderen Team, über das wir diese Saison, ich überlege gerade, haben wir schon positiv, ja doch, wir haben schon positiv über ihn gesprochen. Sie hatten auch schon gute Spiele. Es läuft trotzdem noch nicht so ganz, wie es laufen sollte. Recht durchwachsen. Phoenix Rising spielte zu Hause und empfing Birmingham. Was war vor der Partie deine Erwartung?
Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte schon ein paar Tore erwartet, aber ehrlich gesagt eher auf Phoenix getippt. Zum einen, weil sie zu Hause spielen und zum anderen, weil ich jetzt Birmingham trotz der doch recht hohen individuellen Klasse bisher noch nicht richtig als Team sehen würde. Aber ich sag mal so, dass wir dann so eine kuriose Partie bekommen mit teilweise sehr skurrilen Toren, da hätte ich nicht drauf gewettet.
Ja, das stimmt. Es fängt für Phoenix ziemlich gut an. Nach 16 Minuten gibt es einen Pass von Avayevo, der gut sieht, wo sein Mitspieler steht. Passt ihn einfach in die Spitze, in den Strafraum, direkt in den Lauf von Coelho. Und der kann genug ausholen auch noch und den Ball oben rechts versenken, sodass die Gastgeber in Führung gehen. Allerdings, so viel sei schon mal gespoilert, ist es nicht das einzige Tor.
Gerade mal 9 Minuten später ist Ayewewu der Mann, der selber zum Torerfolg bekommt. Denn er bekommt im Strafraum von Sakho den Ball zugepasst und schlänzt ihn dann mit einem wunderschönen, ja gekufften Schuss rechtsmittig rein. Und das war dann das 2-0 für Phoenix und wie ich fand, doch ein sehr schönes Tor. Gut vorbereitet mit einem kurzen, ja angenehmen Kurzpass-Spielsegment und dann dem Schlenzer unhaltbar rechts am Pfosten rein. Und 2-0-Führung für Phoenix sah das doch sehr deutlich nach einem schön komfortablen Heimsieg aus.
Aber. Unhaltbar. Ist auch die nächste Szene. Wir sind in der 39. Minute. Jetzt ist Birmingham dran. Sie sind im gegnerischen Strafraum. Sie wollen das Tor haben, aber irgendwie die verteidigen da mit Mann und Maus. Der Ball geht nicht rein. Gut, sind auch nicht so viele Torschüsse, muss man auch sagen. Allerdings, der Ball fliegt innerhalb des Strafraums ein wenig umher und landet dann bei Tyler Pescher. Der braucht noch nicht mal viel Anlauf. Schießt den Ball hart aufs Tor. So hart, dass der Torhüter zwar noch rankommt, aber trotzdem nicht mehr verhindern kann, dass der Ball dann ins Tor geht, sodass es jetzt nur noch 2-1 steht.
Ja, ich glaube, unser guter Deutscher Patrick Rakowski wird sich das Ding wahrscheinlich noch 4-5 Mal angesehen haben nach der Partie und sich sehr darüber ärgern. Da tat er mir echt leid in der Szene.
Ja, aber der war so hart geschossen, da war quasi eine Feuerspur hinter. Er hatte keine Chance.
Genau. Allerdings wurde die Lage für ihn nicht besser, denn gerade mal 9 Minuten in der zweiten Halbzeit gab es den Ausgleichstreffer für Birmingham. Sebastian Trigatin kriegt den Ball nach einer Flanke im Strafraum perfekt zugepasst und entscheidet sich nicht wirklich für, sagen wir mal, Stil oder einen Schlenzer oder eine Sanftheit, sondern er haut den Ball mit ordentlich Wucht aus kurzer Distanz quasi unter die Latte rein. Rakowski konnte im Tor nichts machen und Birmingham schafft es, ein 0-2 aufzuholen.
Was mir an dem Tor aufgefallen war, das ist ja ein Problem, was wir von Phoenix in dieser Saison schon mehrfach deutlich angesprochen haben, die Verteidigung. Alle Verteidiger von Phoenix konzentrieren sich auf den Stürmer, der mittig im Strafraum steht. Und der setzt sogar auch zum Fallrückzieher an. Allerdings landet der Ball halt nicht bei ihm, der fliegt halt weiter. Aber dadurch ist der Fokus von allen auf diesen einen Spieler. Und dann ist Platz da. Also sie machen es ihnen auch wirklich einfach. Es wird aber noch schlimmer in der zweiten Halbzeit. Die 65. Minute und dort, ja, es wird für Birmingham recht einfach gemacht. Der Angreifer kann mit dem Ball so etwa bis zur Grundlinie laufen, wird da nicht wirklich gestört. Also da steht zwar vielleicht mal ein Verteidiger rum, aber eingegriffen wird nicht. Man macht das, was man so macht, man steht halt. Und von der Grundlinie aus wird der Ball einfach zu Trigatin gespielt. Und der nutzt die Chance, nimmt den Ball und setzt ihn aufs Tor.
Ja, ich muss sagen, das war auch wieder ein kurioses Tor. Also von Martinez aus.
Also es war Martinez, genau, es war nicht. Ja.
Also von Martinez aus. Er
trug den Ball quasi mit seinem Schoß ins Tor. Also Rakowski würde ich da jetzt nicht wirklich was. Also ist halt Pech für ihn. Das ist so eine Situation, da kannst du Glück haben, aber da ist ein menschlicher Körper im Weg.
Sehr, sehr kurioses Tor und ein sehr unschöner Tag für Patrick. Aber dann fiel Phoenix ja ein. Man will das Spiel vor knapp 3000 Zuschauern nicht verlieren. Und sie drehten nochmal ordentlich auf. In der 69. Minute zwang sie Delgado im Tor von Birmingham zu einer sehr guten Doppelparade. Und in der 90. fiel dann das Tor des Tages, meiner Meinung nach. Denn Charlie Dennis, der zum x-ten Mal zurück zu Phoenix kam, der hatte die Idee, eine Flanke anzusetzen. Er steht außerhalb des Strafraums, ich würde mal schätzen, 3-4 Meter noch vom rechten Strafraumeck entfernt. Und er setzt zur Flanke an, um quasi den Ball perfekt zum linken Pfosten vorzulegen. Allerdings geht sein Schuss so gut in den Strafraum rein, dass seine Mitspieler und seine Gegenspieler unter den Ball irgendwie durchrutschen und der Ball fliegt unten links rein. Also quasi eine gedachte Flanke, die zu einer perfekten Flugbahn und dann zu einem Törchen wurde. 3-3, Ausgleichstreffer für Phoenix und so viel können wir schon mal sagen, auch der Endstand.
Was mir an dem Tor aufgefallen war, das ist so ein bisschen symbolisch für die Probleme von Phoenix. Nicht nur, dass sie Probleme in der Verteidigung haben, sondern auch da hätte man sich ganz schnell etwas, was man sich zuvor gut aufgebaut hat, beziehungsweise, okay, da ist ja auch viel Zufall dabei, das war ja nicht so gewollt, aber aus einer Situation, die trotzdem erstmal gut läuft, etwas Schlechtes macht. Weil der Ball ist recht hoch. Zwei Angreifer von Phoenix versuchen trotzdem an diesen Ball zu kommen, was ja völlig okay ist, weil das soll ja eigentlich nur eine Flanke sein. Aber der eine Angreifer merkt, oh, er kommt nicht an den Ball ran, und hebt den Arm und versucht mit dem Arm an diesen Ball zu kommen. Macht er zum Glück nicht. Aber was war seine Idee dahinter? Also das hätte ganz schön schnell blöd enden können, wenn er auch nur ein bisschen an diesen Ball gekommen wäre und ein Verteidiger das wahrgenommen hätte. Weil dann hätte es natürlich entsprechenden Protest gegeben. Einfach den Arm unten lassen, dann passiert es nicht. Aber nein, man muss mit den Armen da hochspringen.
Was soll ich sagen, wenn Diego Maradona damals die Hand Gottes war, kann man es ja auch in Phoenix irgendwann mal versuchen.
Da ist quasi der Phönix aus dem Arm emporgestiegen.
Genau, genau.
Gut, wir werden jetzt kurz biologisch untersuchen, ob das möglich ist. Und melden uns dann gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast.
Er war Taktgeber bei Real Madrid, Weltmeister, 6-mal Champions-League-Sieger. Und trotzdem hieß es in Deutschland immer nur, nee, der ist zu langsam, der spielt zu quer, der ist zu kontrolliert. Aber Toni Kroos hat das Spiel verstanden, nur viele haben ihn nie wirklich verstanden. Erst ganz am Ende seiner Karriere wurde den meisten aber dann doch klar, wie groß er wirklich war. Wir blicken zurück auf eine Karriere zwischen Weltklasse und Zweifel und erzählen eine Geschichte über das, was wir im Fußball sehen und über das, was wir oft übersehen. Jetzt in den 100 Fußballlegenden Toni Kroos, das kickende Missverständnis, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen mal in die League One. Und dort haben wir uns zwei Spieler angesehen, die beide eine Gemeinsamkeit hatten. Es war nämlich niemand da, also fast niemand. In beiden Spielen waren es recht deutlich unter 500 Zuschauer. Und weil niemand da war, haben wir uns gedacht, müssen wir darüber reden, damit überhaupt irgendjemand über diese Spiele redet, weil sie hat ja keiner gesehen. Fangen wir an. Mit Charlotte Independence, die ja schon mehrfach bei uns aufgefallen sind, dass sie sehr, sehr wenige Zuschauer haben. Sie hatten Texoma zu Gast und die ganze Partie wollten sich 454 Zuschauer da ansehen. Zumindest wurden wahrscheinlich so viele Karten verkauft. Wir haben leider keine gesehen. Vermutlich saßen sie alle genau wieder auf der Tribüne, wo die Kamera war. Aber gut, gehen wir in die Partie. Was hat uns da erwartet?
Ja, eine Menge. Also es gab 6 Tore, es gab eine sehr kuriose rote Karte und es gab vor allem einen Trompeter, den ich ein bisschen mitleidenswert finde. Für die es nicht wissen, bei Charlotte gibt es einen Mann im Stadion auf der Tribüne, der eine blaue angestrichene Trompete hat und mit der regelmäßig trompetet. Und zwar für 90 Minuten hinweg durch. Allerdings kann der gute Mann gerade mal 3 bis 4 Lieder auswendig. Das heißt, es wiederholt sich recht schnell. Und eins der berühmten Lieder, die er immer trompetet, ist das Theme von Rocky, also den Boxfilmen von damals. Und das macht's kurios, weil das Stadion ist leer, es gibt keine Gesänge, kein gar nichts. Nur dieses kleine, traurige Trompetchen quengelt dann durchs ganze Stadion. Das macht's immer sehr faszinierend. Gehen wir in die Geisterpartie. Und die ging für Charlotte eigentlich gar nicht mal schlecht los. Denn nach gerade mal 14 Minuten kriegte Seba Maru den Ball aus kurzer Distanz vom Tor zugeschoben und kann aus der Distanz auch nicht viel falsch machen, als den Ball ins Tor zu nageln. Und so trifft Charlotte mit der ersten nennenswerten Chance gleich mal zum 1:0 gegen die Tex-Mex Oklahomans.
Ich habe gerade überlegt, was ist eigentlich, wenn Charlotte mal eine Strafe bekommt und ein Geisterspiel veranstalten muss. Das ist doch dann wie immer. Außer, dass der Trompeter vielleicht fehlt. Aber dann spielen sie halt vom Band ab.
Die kriegen das Gegenteil davon. Die kriegen ein Spiel voller Zuschauer und sind dann völlig paralysiert.
Aber es gab ja auch mal Jahre, da waren Leute da. Vor vielen Jahren. Okay, gut. Der aktuelle Kader erinnert sich wahrscheinlich schon nicht mehr. Aber auch in der Partie ging es weiter. Trotzdem wurde gespielt. Und in der 21. Minute gab es einen kurzen Aufreger. Es gab eine Torchance. Allerdings, der solide Verteidiger Pfosten war wieder am Start, der stand da, wo er stehen sollte und verhinderte, dass es ein Tor für Texoma gab. 9 Minuten später dankte Charlotte es ihm und dankte es dem Pfosten, indem sie selbst ein Tor machten auf der anderen Seite. Und in dem Fall war es etwas, was sie, ich fand, mehrfach gemacht haben, nämlich ganz solide einfach mal einen Querpass im Strafraum, weil der Mitspieler einfach frei stand. In dem Fall war es Moreno, der frei war, bekam halt den Ball und konnte das Tor machen. Easy Ding.
Wie sagt man oft im Fußball, manchmal hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Und das traf so ein bisschen auf die Chartered-Defensive zu. Denn in der 39. Minute gab es das erste Tor für Texoma, das gar nicht reingekommen wäre, wenn es nicht einen abgefälschten Schuss am Ende gegeben hätte. Denn Teddy Baker kriegt den Ball rechts im Strafraum, will ihn vermutlich unten links reinnageln. Aber der Schuss geht von einem Verteidiger ab und kriegt dann eine sehr kuriose, ja, könnte man sagen, Fluglampenbahn. Segelt über den Keeper rüber, der natürlich nicht damit gerechnet hat. Und so steht es dann 2-1, der Anschlusstreffer für Texoma und eben Pech für Charlotte.
Ja, und dann, wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Gibt's einen Elfmeter nach einer, Holzfäller-Aktion war es nicht, es war ja eine Fußfäller-Aktion im eigenen Strafraum. Und die sorgte für einen Elfmeter für Texoma, allerdings wurde der Ball gehalten. Heißt kein weiteres Tor. Erstmal. Und dann kam die rote Karte, die du angesprochen hattest, weil es kam kurz darauf zu einer Ecke, wieder für Texoma. Und Maroon ist derjenige, der auffällt, indem er einen Faustschlag an seinen Gegenspieler verteilt. Das hat der Schiedsrichter gesehen. Der sieht dann auch, wo seine Karte ist und zückt diese rote Karte. Also noch vor Ende der Halbzeit musste er dann in die Kabine gehen. Und ich hoffe mal, es wurde Pizza bestellt.
Ich bin ja ganz ehrlich, irgendwie nimmt das gerade überhand. Denn vor, ich glaube, 2 Wochen, lass es maximal 3 gewesen sein, ist J.J. Williams bei Rhode Island vom Platz geflogen, weil er quasi einen Chokeslam Wrestling-Move ausgepackt hat und da in seinem Spiel auch einen Gegner unnötig drangsaliert hat. Also, und vor ein paar Monaten noch diese Geschichte mit Tormenta, der dem Ligenspiel eine verpasst hat. Also, bei aller Liebe für 2 Kämpfe oder ein gutes Foul, könnt ihr bitte eure Schulhofschlägereien entweder wirklich auf dem Schulhof klären oder im Oktagon, weil das gehört einfach nicht dazu. Wie mit einem Spieler einen Faustschlag zu verpassen, ohne jeden Grund. Und vor allem machst du nur alles kaputt, weil du weißt doch, dass es gesehen wird. Du weißt, dass es TV-Kameras gibt. Du weißt, dass Leute petzen werden, wenn du das tust. Und du weißt, dass dein Team das restliche Spiel in Unterzahl spielen muss. Also eine sau unnötige und vor allem auch gefährliche Aktion, die natürlich auch hätte in einer schweren Verletzung enden können. Ja, null Verständnis dafür und wie gesagt, dumm vor allem von Charlotte. Und in dieser Form von Maru, der erstes Tor schießt und dann mit Ruf vom Platz fliegt.
Ja, genau. Danach war dann endlich erste Mal Halbzeitpause. Alle konnten sich wieder ein bisschen beruhigen, ein bisschen besinnen. Der Strafraum von Charlotte konnte sich auch kurz wieder für ein paar Minuten entspannen. Und dann ging es in die zweite Halbzeit. Und die startete erstmal recht ruhig. Es dauerte eine Minute, nicht bis zur 60. Und dann gab es einen sehr langen Ball nach vorn. Und auch da macht man es wieder recht einfach. Der Ball ist in den Reihen von Charlotte Independence. Und man kann ein paar Meter laufen. Recht entspannt sogar. Und dann macht man mal wieder das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, nämlich einfach einen Querpass. Kurz vorm Strafraum, weil der Mitspieler steht frei. Der Mitspieler ist in dem Fall Gna. Und der steht sowas von frei, dass er ausreichend Platz hat, um dann das Tor zu machen. Sodass es jetzt für Charlotte Independence 3-1 steht.
Allerdings hatte Charlotte das Problem, dass sie eine Halbzeit in Unterzahl spielen mussten. Und umso länger die Partie lief, umso mehr hat man es ihnen auch gemerkt, was die Fitness angeht. Und so kam es dann zu knapp 10-11 Minuten, wo Texoma das Spiel für sich nutzen konnte. In Minute 72 kriegt McCormick die Chance zum Tor selber. Er kriegt den Ball unweit vom rechten Pfosten vorgelegt und haut ihn dann mit Wucht unten links rein aus spitzem Winkel. Und damit steht es 3-2 für Texoma. Ein Tor noch und dann ist alles wieder offen.
Und was soll man sagen? Das Tor kommt in der 83. Minute. Es ist ein Freistoß und der verläuft ein bisschen unglücklich. Der Freistoß ist, kommt von der rechten Seite, knapp hinter der Eckfahne. Und er wird per Kopfball von einem Charlotte Independent-Spieler verlängert. Und er fliegt in die Richtung von McMoves. Und der, also ich würde mal behaupten, so einen Treffer machst du einmal im Leben. Er nimmt ihn nämlich direkt an, so aus einer halben Flugbewegung. Sieht schon sehr cool aus und ist auf jeden Fall ein sehenswertes Tor.
Was ich ganz witzig finde bei Texoma ist, die scheinen schottische Favoriten zu haben. Denn die haben ja McManus, typisch könnte man sagen, schottisch angehaucht, McCormick und noch einen weiteren dieser Art, der den Torwart spielt. Was ich irgendwie interessant finde, weil wir haben bei Westchester vier Spieler, die wirklich frisch aus Holland gekommen sind. Und bei Texoma zumindest drei Spieler mit schottischen Vorfahren oder Wurzeln. Finde ich irgendwie witzig, weil McCormick macht das eine Tor, McManus macht das letzte Tor. Irgendwie amüsant.
Im Großen und Ganzen letztendlich eine spannende Partie mit überraschenden Wendungen. Und ja, letztendlich, Maroon, glaube ich, kann sich da einiges anhören im Nachgespräch, weil die Punkte gehen meines Erachtens nach da zu großen Teilen zumindest nicht auf seine Kappe. Auch wenn er das Tor gemacht, also wenn, auch wenn er ein Tor gemacht hat, so rum. Gehen wir mal in eine andere Partie. Wir haben uns über das Stadion schon mal unterhalten, weil es interessant aussieht. Hinter dem einen Tor ist ja quasi nichts. Also da gibt es keine Zuschauer, Bänke, Tribünen, was auch immer. Sondern ja, da gibt es öde Landschaft, nicht mal groß Vegetation, so ein paar kleine Büchelchen, nichts Besonderes. Dafür große Haufen, von denen man nicht genau weiß, sind es einfach kleine Erdhaufen, sind es Termitenhügel, wir wissen es nicht. Das wissen wahrscheinlich auch die Zuschauer nicht, weil es waren auch wieder da, nicht so viele Zuschauer da. In dem Fall sogar noch weniger, 428. Auch deshalb müssen wir über dieses Spiel sprechen, war ja keiner da, hat sich ja keiner angesehen. Ich spreche von Tormenta, die Greenville Triumph zu Gast hatten. Was war deine Erwartung vor der Partie?
Ehrlich gesagt, obwohl Tormenta nicht so krass dasteht tabellarisch, fand ich sie in den letzten Spielen durchaus stärker. Also sie haben ja auch gegen Naples zum Beispiel gewonnen und wirkten schon wie eine recht souveräne Mannschaft. Greenville spielt in letzter Zeit oft, hat mir auch ein bisschen überspielt für mich vorgekommen, was so die Menge an Spielen und Wettbewerben hatte, in denen sie zuletzt wirklich spielen mussten. Ich bin, wenn von einem knappen Sieg für Tormenta ausgegangen, und muss ja sagen, ich habe ein bisschen daneben gelegt.
Wir fangen mit der 9. Minute an. Denn da fällt das erste Tor. Und es resultiert aus einem Freistoß, der hoch in den Strafraum geschossen wird. Und Rashid hält einfach den Kopf hin. Und der Kopf führt zum Tor. In dem Fall also das erste Tor für die Gastgeber.
Kann man so machen, finde ich. War durchaus gut gemacht. Und vor allem natürlich sehr wichtig, so früh in Führung zu gehen. Allerdings muss man sagen, umso länger die Partie lief, umso stärker fand ich Greenville eigentlich. Zum einen hinten und zum anderen vorne. Denn im Tor haben wir ja den wunderschönen Spieler mit dem überhaupt nicht deutschen Namen, Gunther Rankenburg. Der schaffte zum Beispiel in der 45. eine gute Parade, um einen Kopfball von Basini über die Latte zu pausen. Und wirkte für mich schon durchaus wie ein guter Keeper in der Partie. Und ja, allerdings, es dauert dann noch 20 Minuten länger, denn in der 67. Minute gibt es dann das erste Tor für Greenville. Und das war, würde ich sagen, Instinkt-Tor, könnte man so behaupten. Es gibt die Chance von Greenville im Tormenta-Strafraum. Der erste Schuss geht gegen den linken Pfosten. Dann stehen da, könnte man gefühlt sagen, ein Dutzend Spieler auf dem Haufen. Und Robles schaltet direkt, nimmt den Ball quasi nach 2 Sekunden wieder an und haut ihn aus großer Distanz in die Maschen. Also einfach direkt Ball gesehen aufs Tor genagelt, ohne groß über nachzudenken. Und so gleicht Greenville aus und ich fand zu dem Zeitpunkt schon mehr als verdient, dass sie schon das stärkere Team wirkten, fand ich, nach dem 1-0 für Tormenta.
Ja, und nicht nachgedacht, das könnte man vielleicht auch bei Austin Peck sagen. Der hatte einen kurzen Moment, da kam er zu spät, vielleicht auch einen Tick zu spät nachgedacht oder eben nicht nachgedacht. Er foult seinen Gegner im Strafraum. Seines Zeichen ist der Torhüter. Dementsprechend gibt es danach Arbeit für ihn. Es gibt nämlich einen Elfmeter. Er ärgert sich drüber, weiß auch warum. Rebels ist wieder derjenige, der antritt und doch trifft. Sodass es in der 74. Minute 1:2 für die Gäste steht.
Fand ich ein bisschen kurios, die ganze Szene, weil Austin Peck hat gerade sein erstes Spiel gehabt nach der längeren Verletzungspause und geht dann quasi im gefühlten Football-Tackle in seinen Gegner rein. Also damit hätte er nicht nur den Gegner verletzen können, sondern auch sich selber ja wieder irgendeinen Muskel zerren können. Weiß ich nicht. War doch sehr unnötig. Aber vom Depp zum Helden und vom Tellerwäscher zum Millionär ist ja der Traum eines jeden Menschen, zumindest gefühlt klischeehaft in den USA. Und so konnte der Keeper von Tormenta, Austin Peck, das wieder gut machen. Es dauerte dann bis zur 10. Minute Nachspielzeit, also schon wirklich im allerletzten Schönkchen der Partie. Ecke von links für Tormenta. Der Ball geht in Richtung des linken Pfostens und Peck, der zur Ecke mit nach vorne gekommen ist, springt hoch und haut den Ball per Kopf unten links rein. Ausgleichstor 2:2 und wenn mich meine Nachrecherchen nicht täuschen, war das jetzt das zweite Torwarttor in der League One-Geschichte.
Da könnte man sagen, Fehler wieder gut gemacht. Hast du ansonsten noch etwas für heute?
Nö, nicht wirklich. Also ich muss nur sagen, ich bin immer wieder froh, wie gut die Spiele eigentlich sind, so was die Qualität oder den Unterhaltungswert angeht. Ich würde mir nur wünschen, dass wir mit den ganzen Midweek-Spielen aufhören würden, weil wir hatten jetzt diese Woche unfassbar viele Spiele, die irgendwie in der Woche stattgefunden hatten. Also für uns ist heute Donnerstag und in der Nacht zu heute gab es mehrere Spiele in der Championship, mehrere Spiele in der League One, die man ja alle irgendwie nachholen oder gucken oder miterleben muss. Am Wochenende wird wieder gespielt, das heißt, irgendwie kommen die vielen Teams aktuell kaum wirklich dazu, sich zu erholen oder generell mal irgendwie was Neues einzutrainieren. Und das gefällt mir nicht so wirklich. Also es fällt einem schwer, den Überblick zu behalten. Es fällt einem schwer, wenn du die Teams irgendwie in irgendeiner Art von Content begleitest, wie Podcasts, Blogs, whatever, Schritt zu halten. Und vor allem ist es auch eine Dauerbelastung für die Spieler. Und daher, ich würde mir einfach einen besseren Kalender wünschen, was die Liga angeht. Dass sie sich nicht immer auf irgendwelche hektischen, eng gepressten Kalender fokussieren müssen, um irgendwie auf die gefühlten 5 Monate der Regular Season behalten zu können. Das war nur so mein Wort zum Sonntag.
Das ist ja im Übrigen auch für die Fans ein bisschen blöd, wenn sie ständig Midweek-Games haben, die zum Teil ja dann noch ausset sind. Aber selbst wenn sie zu Hause sind, du hast halt manchmal eine lange Anreise. Das ist dann, so holst du dir natürlich auch keine Fans ins Stadion. Gut, aber wenn du nichts mehr hast, soll es das für heute gewesen sein? Gebt uns wie immer gern Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box zu Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann auch wieder mit reichlich Toren, hoffentlich keinen roten Karten, außer sie sind witzig. Und ja, dann schauen wir mal, wie die Woche so verlief. Bis dann. Ciao, ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.